vielmals die technischen Störungen, die wir heute haben. Manchmal ist einfach irgendwie der Wurm drin, aber wir kriegen es hin. Ich hoffe, ihr könnt noch, weil ich kann noch. So, Kerstin hat es gesagt, wir steigen heute in die neue Predigtreihe ein. Wir können schon mal die erste Folie machen. Als der Himmel auf die Erde kam, heißt die Predigtreihe. Erste Folie. Ja. Okay, also, was verbirgt sich denn hinter dieser Predigtreihe? In dieser Predigtreihe, da wollen wir verschiedene Begebenheiten angucken, als sprichwörtlich gesagt, der Himmel auf die Erde kam. Advent, wisst ihr wahrscheinlich alle, bedeutet natürlich Ankunft. Und wer kommt denn da? Gott selbst kommt zur Welt. Das tut er durch die Geburt seines Sohnes Jesus Christus. Ja, Advent bedeutet, Gott selbst kommt zur Welt. Und es ist biblisch, was ich hier sage, natürlich, 2. Korinther 5, Vers 19, da heißt es, also Folie 3 ist das, glaube ich, oder? Folie 3. Genau, da heißt es, Gott ist durch Christus selbst in diese Welt gekommen und hat Frieden mit ihr geschlossen, indem er den Menschen ihre Sünden nicht länger anrechnet. Also, Gott selbst kommt zur Welt. Und das ist was ganz Besonderes. Das ist letztlich, darin gipfelt sich letztlich dann in Richtung Heiligabend zu, dass Gott selbst in dieser Welt ankommt, dass der Himmel auf die Erde kommt. Aber davor gab es noch einige Vorboten, sozusagen wie Boten, die ankündigen, der König kommt. Die vorausgeschickt werden und sagen, jetzt kommt was Besonderes, jetzt kommt was ganz Großes, der König kommt. Und diese Vorboten, die angekündigt haben, dass der Himmel auf die Erde kommt, die möchten wir uns in dieser Predigtreihe angucken. Und ich darf heute mit Josef starten, ich darf als Mann über den Mann sprechen und nächste Woche wird Anna als Frau dann über Maria sprechen. Ich bin froh, dass wir das so aufgeteilt haben. Und ich freue mich mit euch, das jetzt heute mal Josef zu betrachten, über den man eigentlich gar nicht so viel spricht und über den auch gar nicht so viel geschrieben steht. Wir lesen jetzt den Text aus Matthäus 11, 18 bis 25, das ist die Folie 4 und die Folie 5, genau. Also, diese Boten, das sind Engel, die zu gewöhnlichen Menschen kommen, um diese Menschen in die Wege Gottes mit einzuweihen und sie für diese Wege Gottes zu gebrauchen. Und da lesen wir Folgendes. Und so wurde Jesus Christus geboren. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Aber noch vor ihrer Hochzeit wurde sie, die noch Jungfrau war, schwanger durch den Heiligen Geist. Josef aber, ihr Verlobter, war ein aufrechter Mann. Um sie nicht der öffentlichen Schande preiszugeben, beschloss er, die Verlobung in aller Stille zu lösen. Während er aber noch darüber nachdachte, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn. Josef, Sohn Davids, sagte der Engel, zögere nicht, Maria zu heiraten, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen. Du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von allen Sünden befreien. All das geschah, damit sich erfüllt, was Gott durch seinen Propheten angekündigt hat. Seht, die Jungfrau, sie wird ein Kind erwarten. Sie wird einem Sohn das Leben schenken und dieser wird Immanuel genannt. Das heißt aber, Gott ist mit uns. Als Josef aufwachte, da tat er, was der Engel des Herrn ihm gesagt hatte. Er nahm Maria zur Frau, Josef aber rührte sie nicht an, bis ihr Sohn geboren war. Und Josef gab ihm den Namen Jesus. Josef ist von allen Personen aus der Weihnachtsgeschichte eigentlich die unscheinbarste Figur. Nicht die unwichtigste, das wird man merken, aber irgendwie die unscheinbarste Figur. Mir geht es ganz oft so, bei diesen ganzen Aufstellkrippen, die es gibt, da muss ich Josef immer so richtig suchen, welche Figur ist jetzt Josef, weil man kann ihn ganz leicht mit einem der Hirten verwechseln. Und auch bei den Aufführungen, bei den Krippenspielen, die man an Heiligabend so kennt, da ist Josef immer die Nebenrolle. Ja, Maria ist immer die Hauptrolle, die hat ganz, ganz viel Text. Und Josef, die Rolle gibst du meistens irgendeinem Junge, der sagt, ich will aber nichts sagen oder möglichst fast nichts. Und dann ist das die Rolle von Josef. Und das ist schon die erste Frage, die wir uns heute Morgen stellen können. Wie geht's uns damit, wenn wir mal nicht im Rampenlicht stehen? Wie geht's uns damit, wenn quasi der Scheinwerfer des Lebens nicht uns, sondern die Person neben uns anstrahlt? Wie können wir damit umgehen? Wie ist Josef damit umgegangen? Und ich habe so ein kleines Bibelstudium gemacht über alle Stellen, wo Josef vorkommt, sind nicht allzu viele. Und tatsächlich ist es so, dass es nicht eine einzige Stelle gibt, in der Josef spricht. Er darf kein einziges Wort in der Bibel sagen. Alle anderen, ob das die Hirten sind, Simeon, also alle, Zacharias, alle haben irgendwie Text, aber er hat keinen Text. Selbst dann, als wir erfahren, dass Jesus als 12-jähriger Junge ausbüxt und den Eltern quasi abhaut, da ist es Maria, die sagt, wie konntest du uns das nur antun? Ich und dein Vater, wir waren voller Sorge. Wir haben dich überall gesucht. Selbst da ist es Maria, die spricht und Josef sagt da irgendwie nichts. Und doch ist es aber so, dass wir doch das, was über Josef geschrieben steht in der Bibel, sehr wohl ein Bild bekommen können darüber, was für ein Mann er war. Dass er ein Mann war, der Charakter hatte, der Integrität hatte und der uns als Vorbild dienen sollte. Dazu möchte ich mit euch heute eine klassische Textpredigt halten und den Bibeltext mit euch Schritt für Schritt betrachten. Folie 6, fangen wir mal an, Vers 19. Josef, ihr Verlobter, war ein aufrechter Mann, steht hier. Wenn wir mal alle anderen Bibelübersetzungen, die es noch so gibt, zu Rate ziehen, was da sonst noch so geschrieben steht, statt aufrecht, Neues Leben Übersetzung sagt hier ein aufrechter Mann. Andere Übersetzungen sagen, er war fromm und gerecht. Er war gottesfürchtig. Gottesfürchtig bedeutet, er hat die Gebote Gottes gehalten, war bestrebt danach, sein Leben nach Gottes Geboten auszurichten. Er war rechtschaffen, er war gewissenhaft, großmütig, sagen manche. Das klingt doch gut, oder? Eine ganze Palette von wunderbaren Eigenschaften. Und wir werden noch im Laufe der Predigt sehen, dass das stimmt, dass diese ganzen Eigenschaften alle sehr wohl auf diesen Josef zutreffen. Aber zunächst fragt man sich doch, also ich habe mich das gefragt, wie passt das alles denn zusammen, wenn wir dann direkt lesen, er aber beschloss, die Verlobung in aller Stille zu lösen. In der Luther-Übersetzung heißt es sogar, er gedachte, sie heimlich zu verlassen. Okay, der Gedanke abzuhauen, können wir vielleicht nachvollziehen. Ist uns vielleicht auch schon mal gekommen in einer schwierigen Situation in unserem Leben, dass wir dachten, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, nur noch weg. Von allem weg, nur noch raus hier. Ich kann es nicht mehr. Also dieser Gedanke irgendwie abzuhauen, ist irgendwie nachvollziehen, wenn wir gleich merken werden, in welcher schwierigen Lage er sich hier befunden hat. Da können wir es nachvollziehen, dass er dachte, ich muss hier nur noch weg. Ich will hier nur noch raus. Aber sich des Nachts heimlich aus dem Staub zu machen, das macht doch kein aufrechter Mann mit Integrität, oder? Ein aufrechter Mann mit Integrität, mit all diesen Eigenschaften, die wir gerade gelesen haben, der macht sich doch nicht heimlich aus dem Staub in der Nacht. Und um verstehen zu können, was hier genau passiert ist, müssen wir zunächst mal die Kultur kennen und die Kultur verstehen. Also eine jüdische Heirat wurde nämlich in drei Schritten vollzogen. Zuerst stimmen die beiden Familien der Verbindung zu, dann wird diese Verbindung öffentlich bekannt gegeben und ab diesem Zeitpunkt war das Paar dann verlobt. Eine Verlobung damals bedeutete allerdings, dass diese nur durch den Tod oder durch die Scheidung gelöst werden konnte. Und obwohl in der Verlobungszeit noch keinerlei sexuelle Handlungen erlaubt waren, war diese Verbindung, diese Verlobung schon eine sehr, sehr feste Verbindung. Und erst dann im dritten Schritt hat das Paar geheiratet, begann dann zusammenzuleben mit allem drum und dran. Also das ist in keinster Weise vergleichbar mit dieser lockeren Verlobung, die wir heutzutage kennen, die du einfach lösen kannst. Oder wie das heutzutage ist, wie Menschen eben locker zusammenleben. Obwohl, ich habe mir so gedacht, naja, es kommt auch auf deine Kulturen, auf den Kontext. Bei uns in der Bibelschule, ich plaudere aus dem Nähkästchen, bei uns auf der Bibelschule war das so, wenn zwei sich befreundet haben, wenn sich da quasi ein Pärchen gebildet hat aus den ganzen Studenten, dann mussten die zuerst zum Schuldirektor gehen und ihm das sagen und dann mussten sie in der Schulandacht vor die ganze Schule hinstehen und bekannt geben, wir beide, wir sind jetzt zusammen. Und wenn Schluss war, mussten die beiden auch öffentlich vor der ganzen Schule sagen, wir haben uns getrennt, damit es alle wussten und damit es kein Gerede gibt. Also alles wurde da auf der Bibelschule wurde öffentlich gemacht. Und Josef, er hätte es jetzt auch so machen können. Er hätte die ganze Sache öffentlich machen können. Wenn er das getan hätte, dann hätte Maria als Ehebrecherin dagestanden. Denn sie hatte sich ja anscheinend mit einem anderen Mann eingelassen. Dafür wäre sie sehr wahrscheinlich gesteinigt worden. Wenn Josef gesagt hätte, dieses Kind ist nicht von mir, dann hätte man ihm das einfach geglaubt. Und der Frau hätte man es nicht geglaubt. Es gab damals noch irgendwie keine Untersuchung, die dann eingeleitet worden ist. Und es gab irgendwie noch keinen Vaterschaftstest. Obwohl das echt interessant gewesen wäre, was bei einem Vaterschaftstest da rausgekommen wäre und wie die Leute reagiert hätten, wenn sie gewusst hätten, das ist keinem Mann zuzuordnen. Das wäre schon echt interessant geworden, das hätte ich gerne gesehen. Aber es gab damals keine Möglichkeit für die Frau, die Unschuld zu beweisen, wenn der Mann gesagt hätte, es ist nicht von mir. Und was Josef sich jetzt in dieser Situation überlegt, ist Folgendes. Er will Maria stillschweigend, also eben nicht öffentlich, einen Scheidebrief ausstellen. Also im griechischen Originaltext steht hier nämlich nicht verlassen, sondern es steht hier entlassen. Da muss ich leider sagen, dass das Luther nicht so gut übersetzt hat. Weil im Originaltext heißt es hier ganz klar entlassen. Und dieses Entlassen bedeutet, dass man jemand aus dieser Verlobung, aus dieser Verbindung entlässt. Also er hat sich nicht, also es ist falsch interpretiert, wenn man sagt, er wollte sich heimlich in der Nacht aus dem Staub machen, das wäre falsch interpretiert, sondern er entschied sich, das Ding nicht öffentlich zu machen, sondern ihr lieber stillschweigend den Scheidebrief auszustellen. Und damit würde Maria als rechtsmäßig geschieden gelten. Dann hätte sie natürlich immer noch einen gesellschaftlichen Makel, der an ihr gehaftet hätte. Aber sie wäre nicht gesteinigt worden, das zum einen. Und sie hätte sogar wieder heiraten können. Wenn sie dann jemand gefunden hätte, hätte sie den, der sie noch zur Frau genommen hätte, dann hätte sie wieder heiraten können. Und das war die einzige Chance überhaupt, damit sie Versorgung gehabt hätte. Und wenn er das so gemacht hätte, dann hätten die Leute eher gedacht, Josef, der uneheliche Vater, das Kind ist von ihm, der hat sich vom Acker gemacht. Denn wenn Josef ja unschuldig gewesen wäre, warum sollte er es dann nicht öffentlich machen? Warum sollte er dann nicht diese Schande von sich weisen, indem er es öffentlich macht? Also Josef überlegt hier also, was ist der Weg, der Maria jetzt am wenigsten schadet? Was ist der Weg, der Maria jetzt am wenigsten schadet? Und das überlegt er zu einem Zeitpunkt, wo er noch davon ausgegangen ist, dass Maria fremdgegangen ist. Zu diesem Zeitpunkt hat er sich schon überlegt, was ist der Weg, der Maria am wenigsten schadet. Und hier sehen wir schon seine großmütige Art. Er hat nicht auf sein Recht gepocht. Er hat nicht beleidigt das Ding öffentlich gemacht, sondern er hat entschieden, den Weg zu gehen, der Maria am wenigsten schadet. Gehen wir mal weiter, Folie 7. Vers 20 heißt es aber, während er noch darüber nachdachte, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn. Das fand ich auch bezeichnend, irgendwie seltsam. Ja, wie jetzt? Hat er jetzt noch nachgedacht oder hat er schon geschlafen? Während er noch nachdachte, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn. Ich weiß nicht. Also ich interpretiere das so, vielleicht war es eine Mischung aus beidem. Ich könnte mir vorstellen, der Josef, der hat sich voller Sorgen hin und her gewälzt. Hat erstmal kein Auge zugekriegt, weil er so viele Gedanken hatte. voller Angst, voller Sorge erfüllt. Gerade war er noch glücklich verlobt und jetzt auf einmal versteht er die Welt nicht mehr. Was ist passiert? Was ist los? Wie kann das sein? Kann ich das Maria glauben? Kann ich es ihr nicht glauben? Was ist hier passiert? Und jetzt, was soll ich tun? Wie soll es weitergehen? Und vielleicht so in einer Mischung aus wach liegen, weil nicht schlafen können und dann aus doch wegnicken, irgendwie in dieser ganzen Situation, hat er dann im Traum die Begegnung mit dem Engel. Aber ich finde es schon bezeichnend. Lagst du auch schon mal so im Bett, voller Sorgen, voller Ängste oder einfach mit saumäßig vielen Gedanken, mit dem Kopf voller, mit einem Haufen Gedanken im Kopf, wo du es einfach nicht sortiert bekommen hast, so viele Gedanken, dass du einfach nicht zum Schlafen gekommen bist. Es gibt solche Abende, es gibt solche Nächte, oder? Aber es gibt auch einen Ausweg. Peggy hatte vor kurzem diesen Eindruck gehabt mit diesem Schild Notausgang, was hier hängt. Es gibt einen Ausweg aus der Not. Es gibt einen Ausweg aus der Not. Und dieser Ausweg ist, dass du nicht alleine bist, sondern dass Gott dir Führung geben möchte für dein Leben. Wir werden es gleich sehen. Josef, ihm erscheint jetzt ein Engel des Herrn und der hat die Lösung. Er hat eine Offenbarung, die Licht ins Dunkel bringt und er hat einen Ratschlag. Eigentlich eher eine Anweisung, was er tun soll. Auf jeden Fall Führung Gottes für sein Leben. Folie 7 heißt es, Josef, Sohn Davids, sagte der Engel, zögere nicht, Maria zu heiraten, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von allen Sünden befreien. Gestattet mir hier kurz einen Exkurs zu Jesus, weil er ist das Zentrum unseres Glaubens, okay? Also ich glaube, das ist hier angebracht. Jesus, dieser Name bedeutet, Gott rettet. Jesus, Retter, Erlöser, Befreier. Folie 8, diese bekannte Bibelstelle, Johannes 3, 16 und 17. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Die Übersetzung sollte jeder auswendig kennen. Ich habe sie anders auswendig im Kopf. Aber hier heißt es, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen. Darauf wollte ich hinaus. Wird nicht zugrunde gehen, sondern er wird das ewige Leben haben. Gott hat nämlich seinen Sohn nicht zu den Menschen gesandt, um über sie Gericht zu halten, sondern um sie zu retten. Jesus ist Hoffnung und Retten. Jesus ist Hoffnung und Rettung und Retter für jeden, der da glaubt. Amen. Ich hoffe, jeder von euch kann das heute Morgen glauben. Und wenn nicht, dann beginn unbedingt, das zu glauben. Das ist das Zentrum unseres Glaubens. Jesus ist Hoffnung und Retten für jeden, und Rettung für jeden, der da glaubt. Und in ihm hat auch Josef letztlich seine ewige Rettung gefunden. Aber wir sehen hier auch, dass bei dieser Begegnung, wie Gott direkt jetzt Josef in seiner aktuellen Situation begegnet, durch das Reden vom Engel. Und wir sehen hier, dass Josef, dass ihm genau das gesagt wird, was er jetzt hören musste. Gott kennt deine Situation, er kennt deine Bedürfnisse, er kennt deine Sorgen, er kennt all das, was in dir los ist. Und ich bin überzeugt, Gott will dir individuell begegnen und dir das sagen, was du jetzt brauchst. Und dir das sagen, was du jetzt, was du heute, was du in dieser Situation hören musst. Und der Engel sagt ihm genau das, was Josef hören musste. Und dann heißt es, Josef zögere nicht, Maria zu heiraten, denn sie hat nichts Falsches getan. Im Gegenteil, ich habe sie auserwählt. Sie ist dir nicht untreu geworden, sondern das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Lass mich da kurz was aus dem Bibelkommentar weitergeben, was ich so wichtig finde, was ich theologisch wichtig finde. Es wird nicht allzu tief theologisch, aber der Aspekt ist mir echt nochmal wichtig, theologisch. Nämlich, warum ist die jungfräuliche Geburt für den christlichen Glauben so wichtig? Und da heißt es in dem Kommentar: Jesus, er musste frei von der sündigen Natur sein, die seit Adam auf alle Menschen übertragen wurde. Da Jesus von einer Frau geboren wurde, war er ein Mensch. Doch als Sohn Gottes und durch die unbefleckte Empfängnis wurde er ohne jede Spur von menschlicher Sünde geboren. Deshalb ist Jesus sowohl ganz Mensch als auch ganz Gott. Und weil Jesus als Mensch lebte, wissen wir, dass er unsere Nöte versteht, dass er unsere Sorgen versteht. Er hat ja am eigenen Leib erfahren, wie es ist, Mensch zu sein. Er hat es am eigenen Leib durchgemacht. Jesus war ganz Mensch. Er versteht uns. Er versteht uns. Er war selber Mensch. Weil Jesus aber auch ganz Gott ist, hat er die Macht und die Autorität, uns von der Sünde zu befreien. Und er ist in der Lage, uns zu helfen. Ganz Mensch und ganz Gott. Oh, da könnte ich jetzt ein ganzes Fass aufmachen. Mache ich nicht. Aber ich hoffe, ihr könnt es selber studieren. Aber ich hoffe, ihr versteht, was da drin steckt. Jesus, ganz Mensch und ganz Gott. Das heißt, er ist uns so nah, aber so vollmächtig und fähig, uns aus allem rauszuboxen. Das heißt nicht, dass uns alles erspart wird, Wohlstandsevangelium. Aber es heißt, dass er mit mir ist, dass er mit mir geht, durchs finstere Tal hindurch, dass er mich trägt, dass er für mich betet, dass mein Glaube nicht aufhört und. Folie 9. All das geschah, damit sich erfüllt, was Gott durch seinen Propheten angekündigt hat. Seht aber, die Jungfrau wird ein Kind erwarten. Sie wird einem Sohn das Leben schenken und er wird Immanuel genannt werden. Das heißt, Gott ist mit uns. Immanuel, Gott ist mit uns. Da bekomme ich richtig Gänsehaut. Ich habe es gerade gesagt, was da alles mit drin steckt. Ich habe heute diese Woche ein Erlebnis gehabt mit Jesus, wo ich euch kurz mit reinnehmen möchte. Ich war abends auf dem Weg nach Hause vom Sport und mir ging es emotional nicht so ganz gut und irgendwie hat der Sport nicht gereicht, um das irgendwie loszuwerden. Und habe ich im Auto Lobpreis gehört und während ich zur Lobpreis höre im Auto, kam plötzlich die Gegenwart Gottes. Das war, wow. Und ich habe dann ganz stark empfunden, Jesus, er möchte heute Abend sich noch mit mir treffen. Wie, jetzt noch und so? Ja, heute noch. Und habe ich da irgendwie abends um 10 oder was, habe ich angehalten da beim Stetten an diesem Wasserspielplatz und habe dann noch einen Gebetsspaziergang gemacht und dann stand ich da auf dieser Brücke und habe gesagt, okay, hier bin ich, was jetzt? Und dann ist immer ganz interessant, wie Jesus zu mir spricht, nämlich Jesus, er gebraucht da Zitate aus allen möglichen Medien oder sonst irgendwas, natürlich auch direkt die Bibel. Aber manchmal gibt es auch so Punkte, wo er mich auf was hinweist und dann fällt mir was ein und dann will er mir da doch was sagen. Und ich stand da auf dieser Brücke und dann ist mir ein Text von einem Lied eingefallen, was ich in meiner Teenagerzeit gehört habe und seit vielen, vielen Jahren nicht mehr. Und in diesem Lied, da heißt es so vom Text so, muss noch mal kurz gucken, da ist mir was eingefallen, seht ihr? Also da heißt es, I'm standing on the bridge, I'm waiting in the dark, I thought that you'd be here by now. Also ich stehe auf der Brücke, ich warte in der Dunkelheit und ich dachte, dass du jetzt hier sein würdest. So. Und es würde jetzt zu weit führen, wenn ich euch den ganzen Liedtext da sagen würde. Aber auf jeden Fall heißt es dann in diesem Lied im Refrain, I'm with you. Also ich bin bei dir, ich bin mit dir, ich bin für dich da, Immanuel. Gott mit uns, ich bin bei dir. Und es war echt so ein starker Moment, weil es gab immer wieder Schlüsselsituationen in meinem Leben, wo Gott mir das gezeigt hat, ich bin immer noch bei dir. Ich habe immer noch ein Ja zu deiner Berufung, ich bin immer noch bei dir. Und es war so ein wichtiger Moment und ich habe gesagt, Mensch Jesus, wenn ich das jetzt weiß, heute Abend als neuer Zuspruch, dass du mit mir bist, das genügt schon. Mehr musst du mir gar nicht sagen, das genügt schon, das ist alles, was ich brauche, weil da ganz viel anderes bei mir aufgeht. Und ich wusste, Jesus, du und ich, wir sind immer noch zwei hier. So, wir können immer noch reden über Gott, über die Welt, über alles und jeden. Du bist immer noch bei mir. So, wir zwei, Jesus, du und ich, wir gehören zusammen. Und dann ploppt die ganze Freundschaft wieder hoch. Gell? Und da könnte ich jetzt auch einen riesen Fass aufmachen, was ich nicht mache im Hinblick der Zeit. Aber da könnt ihr selber mal ein Bibelstudium machen. Wie oft es in der Bibel heißt, oder diese ganzen Stellen nachzugucken, weil aber Gott mit ihm war, konnte er das und das tun. Weil, oder wo Gott direkt sagt, weil ich aber mit dir sein werde, kannst du das und das tun. Wenn wir an die ganzen Glaubenshelden denken, Abraham, Jakob, Isaak, die ganzen Apostel, die ganzen Jünger, alles, was sie tun konnten, konnten sie tun, weil Gott mit ihnen war. Und es ist so entscheidend, dass wir das wissen. Gott ist mit uns. I'm with you. Ich bin bei dir. Ich bin mit dir. Und auch dann, wenn man vielleicht zunächst den Ausweg aus dieser Not noch nicht gleich sieht, auch dann, wenn die Lösung noch nicht direkt da ist, auch dann ist es so gut und so hilfreich zu wissen, da ist einer, der mit mir ist. Da ist einer, der mich nicht allein lässt in der Not. Da ist einer, der mir beisteht. Immanuel, Gott mit uns. Er ist bei mir. Er ist mit mir. Und Gott, er war mit Josef. Und Gottes Führung half Josef jetzt, die richtige Entscheidung zu treffen. Ich komme zum Schluss. Folie 10 noch. Folie 10 heißt es, als Josef aufwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm gesagt hatte. Er nahm Maria zur Frau, Josef aber rührte sie nicht an, bis ihr Sohn geboren war, und Josef gab ihm den Namen Jesus. Und das klingt so unscheinbar, so ein bisschen der Epilog von dem Bibeltext, aber da steckt auch so viel drin. Josef, er ändert seine Pläne rasch. Er gedachte, es so und so zu tun. Aber er änderte seine Pläne rasch, nachdem er von Gott Klarheit und Weisung bekommen hat. Er entschied sich, Maria zu heiraten, und das übrigens eine schwangere Frau. Und zwar ganz egal, was für ein Signal er damit jetzt gesellschaftlich gesendet hat. Josef hätte, glaube ich, mehr als alle anderen hier sagen können, was sage dort Leid. Wenn ich das mache, was sage dort Leid? Wenn ich sie nicht verlasse, dann werden alle sagen, ich hier unehelich und so habe ich hier mit ihr Geschlechtsverkehr gehabt. Also er wusste, was das gesellschaftlich für ihn bedeutet. Aber Josef, ihm war wichtiger, was Gott ihm sagt, als was Leute sagen. Er entschied sich, auf Gott zu hören, und das ohne kritischen Rückfragen. Kein Protest, kein Aber. Und dieses Aber übrigens lesen wir bei ganz vielen anderen Personen in der Bibel. Mose hat gesagt aber ich kann nicht reden, aber. Bei Josef lesen wir hier kein einziges Aber. Er hörte und er gehorchte. Und zwar übrigens jedes Mal. Folie 11 als letzte Folie noch. Jedes Mal in sämtlichen Bibelstellen, in denen Josef erwähnt wird, haben wir immer dieselbe Struktur. Gott sagt etwas, Josef, und es steht dran, Josef, er aber tat es. Also, bei ihm ist immer eigentlich mit einer Begegnung, mit einer Engelbegegnung, und da gibt es immer der Engel, der sagt dann was, steh auf und nimm das Kindlein. Da stand er aber auf und er nahm das Kindlein. Das nächste Mal auf, der Engel kommt, steh auf und nimm das Kindlein. Da stand er aber auf und er nahm das Kindlein. Ohne Protest, ohne Aber oder ohne, ich brauche mehr Details. Er hörte und er gehorchte. Josef war also wirklich ein aufrechter, gottesfürchtiger Mann. Er ließ sich von Gott führen und war bereit, ohne die Rücksicht auf die Folgen Gottes Willen zu tun. Und das, liebe Gemeinde, da möchte ich uns ermutigen, dass wir das auch tun. Ich will es tun. Ich bin eigentlich so anders wie Josef, aber ich möchte mich inspirieren lassen von ihm, und ich möchte es auch so tun, hören und gehorchen und von Gott mich führen lassen, dahin, wo Gott mich führen will. Amen.